Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer. Bei mir ist unsere Nationalratsabgeordnete und NEOS-Sprecherin für Kultur, Familie und vor allem Kommunales. Und darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Gertraud Auinger-Oberzaucher.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich nehme dich als wirklich brennend für deine Rollen wahr. Also wenn es um kulturelle Veranstaltungen geht, man sieht es in deinen Instagram-Stories, du bist eigentlich jeden Tag irgendwo. Aber du bist auch dort, um mit den Entscheidern zu sprechen. Du knüpfst Kontakte überparteilich, auch darum soll es heute gehen, und vor allem für den Bereich Gemeinden. Du kennst die kommunale Ebene aus nächster Nähe, zum einen natürlich, weil du selbst in einer lebst, weil du Gemeinderätin warst und jetzt sogar Stadträtin bist in Baden. Rein für dich gesprochen. Was verstehst du denn unter Verantwortung übernehmen für eine Gemeinde?
Vielen Dank. Also Gemeinde ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Die Gemeinde kommt ja von gemeinsam. Das heißt, dass man wirklich gemeinsam auch etwas auf die Beine stellen kann, gemeinsam lebt, ein gutes Leben hat. Und ich glaube, wir sollten Gemeinden vor allem als Plattformen für ein gutes und zukunftsorientiertes Leben sehen. Da gehört natürlich viel dazu. Diejenigen, die in den Gemeinden die Entscheidungen treffen, müssen, glaube ich, genau das vor Augen haben, nämlich wie schaut die Zukunft der Gemeinden aus? Wie schaffe ich es, dass eine Gemeinde keine sterbende, sondern eine wachsende Gemeinschaft ist? Und dass ich vor allem die Menschen, die dort leben, mit auf den Weg nehme und denen das biete, was sie brauchen für ein gutes Leben. Deswegen sind Gemeinden natürlich auch Servicestellen. Also das geht weit über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Das hat schon eine sehr hohe soziale Komponente. Nirgendwo anders spürt man den Staat so unmittelbar wie in einer Gemeinde.
Das hast du so schön zusammengefasst. Wir gehen natürlich noch in die Tiefe. Wenn wir uns anschauen, was Gemeinden nämlich heute alles leisten müssen. Wir reden von Kinderbetreuung, wir reden von Pflege, wir reden von Infrastruktur. Natürlich, weil du es schon angesprochen hast, jegliches Service, das die Menschen brauchen, Ämter. Da frage ich mich schon, wie soll eine Gemeinde das leisten? Vor allem, wenn wir jetzt von kleinen Gemeinden wie in Grammais in Tirol mit 41 Einwohnern sprechen. Ist das charmant oder strukturell riskant?
Rein rechtlich sind alle Gemeinden eigentlich gleichgestellt. Das heißt, die kleine Landgemeinde hat denselben Status wie eine Stadt. Ausnahme sind die wenigen Statutarstädte, die wir haben in Österreich. Das heißt eigentlich auch, dass jede Gemeinde dieselben Aufgaben hat. Und das wird für viele Gemeinden zunehmend zu wirklich großen Herausforderungen. Und das sieht man jetzt auch nicht nur in kleinen Gemeinden, auch größeren, dass es hier wirklich strukturelle, massive, echte Reformen braucht, damit auch wirklich ein weiteres gutes Zusammenleben und auch diese Erfüllung der Daseinsvorsorge für die Gemeinde überhaupt notwendig ist. Ich bin aktuell ganz viel in Österreich unterwegs, treffe viele Gemeindetour. Das habe ich Anfang des Jahres gestartet, war zuerst in Niederösterreich sehr viel, dann ein bisschen in der Steiermark, jetzt war ich in Oberösterreich. Das heißt, ich habe jetzt einmal die Flächenbundesländer besucht. Natürlich kann man nie alle Gemeinden besuchen, weil Österreich einfach so viele Gemeinden hat.
Ja, über 2000.
Ja, also allein Niederösterreich hat 573 Gemeinden. Das kann man nur einen Bruchteil eigentlich abarbeiten, beziehungsweise tatsächlich gute Kontakte pflegen. Aber es ist schon exemplarisch, was man sieht. Ich bin jetzt in 2 Wochen in Kärnten unterwegs. Auch interessant, das dort sich vor Ort mal anzuschauen. Aber unterm Strich haben eigentlich alle ähnliche Herausforderungen. Und so wie du es auch gesagt hast, es sind primär die Kosten für Pflege und Gesundheit, die massiv steigen, natürlich in einer alternden Gesellschaft, in einer sich sehr stark verändernden Gesellschaft, aber auch eben dahingehend, dass die Gemeinden für etwas bezahlen, wo sie eigentlich wenig Einfluss darauf haben, weil das wird von den Bundesländern eigentlich vorgegeben und die müssen einfach was abliefern und können nicht sagen, machen wir nicht, das hätten wir gerne ein bisschen anders, das wäre sinnvoll. Also da ist eine sehr, sehr große Aufgabe vor uns und natürlich ist es auch eine große Aufgabe, den Bildungsauftrag beziehungsweise eine wirklich gute Struktur in der Bildung auf die Beine zu stellen, weil nach wie vor ist es so, dass in Gemeinden das Schulgebäude von einer Volksschule gehört der Gemeinde, die ist auch der Errichter und Erhalter. Dort arbeiten Landeslehrerinnen und Lehrer nach Stundenplänen, die vom Bund vorgegeben werden. Das heißt, wir haben so viele verschiedene Ebenen, die da mitsprechen und die da einen Stake drinnen haben, das ist nicht durchsichtig mehr genau. Und das ist natürlich etwas, woran die Gemeinden natürlich knabbern, beziehungsweise sagen, können wir das nicht bitte anders organisieren? Und ich glaube, da ist ein großer Hebel. Natürlich gibt es auch viele, viele andere Hebel. Also Verwaltung ist ein Riesenthema. Also es gibt nichts, was man, glaube ich, nicht verändern sollte, damit wir in Zukunft wirklich auch von gesunden und von wachsenden Gemeinden sprechen können. Nur zur Illustration, es sind mehr als die Hälfte der 2092 Gemeinden in Österreich sind sogenannte Abgangsgemeinden. Das heißt, die können den laufenden Betrieb nicht mehr aus den Einnahmen bestreiten.
Das ist Wahnsinn. Da möchte ich nur kurz reingrätschen mit der Reformpartnerschaft, die wir jetzt im Juni gestartet haben. Vielleicht möchtest du kurz erklären, was war das Ziel dahinter?
Das Ziel dahinter ist etwas, was eigentlich schon längst notwendig ist. Ich meine, egal, wo man hinkommt, jeder fragt sich immer, warum sind denn die Strukturen so? Warum ist das nicht effizienter? Warum haben wir 9 verschiedene Bauordnungen? Warum haben wir 9 verschiedene Jagd- und Fischereigesetze, 9 verschiedene Tourismusgesetze? Warum werden die Gemeinden permanent mit neuen Aufgaben überhäuft, aber mit weniger Geld? Und ich glaube, allein die Antwort auf diese vielen Fragestellungen kann diese Reformpartnerschaft sein. Da geht es darum, die Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neu zu strukturieren und das mit Fokus auf 4 Themen. Das sind Energie, Bildung, Gesundheit und die Verwaltung. Mhm. Und das ist jetzt ein großer Prozess, der 18 Monate lang dauern soll. Es ist ein Regierungsprojekt, in dem natürlich viele eine große Hoffnung setzen und wo ich merke, dass es schon sehr viele, gerade auf Gemeindeebene, aber auch auf anderen Interessensvertretungen geht, die wirklich schon darauf gewartet haben. Also da muss jetzt wirklich was passieren, damit wir diese Erwartungshaltung erfüllen und vor allem, damit wir ein effizientes Österreich schaffen.
Danke für die Erläuterung. Das Beispiel mit Grammais ist ja nur ein Stellvertreter. Laut Statistik sind ja ein Viertel aller Gemeinden in Österreich unter 1000 Einwohnern. Wie soll sich das für die finanziell ausgehen? Du hast ja schon gesagt, also es gibt viel zu bewerkstelligen, aber wie machen die das?
Ja,
wie machen die das bis jetzt?
Österreich ist ein Phänomen. Also ich glaube, die durchschnittliche Gemeinde in Österreich hat so plus minus 2000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Vergleich, Dänemark von der Gesamtanzahl der Einwohnerinnen und Einwohner fast ähnlich, hat insgesamt 98 Gemeinden mit durchschnittlich über 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mhm. Aber auch Länder wie Schweden oder Niederlande, die haben um die 200 Gemeinden oder maximal 300. Also Österreich ist extrem kleinteilig organisiert und auch nach wie vor, dass wirklich viele Gemeinden sehr autark sind und versuchen wirklich alle Aufgaben selbst zu lösen. Die Zukunft kann das nicht sein. Das gibt auch schon Beispiele von guten Kooperationen, von interkommunaler Zusammenarbeit zum Beispiel, aber auch von Gemeindeverbänden. Es gibt ja zum Beispiel 5 Gemeinden und eine Verwaltung. Das ist auch etwas, was war auch ein langer Prozess bis dorthin. Es gibt Abfallverbände, es gibt Schulgemeinschaften, es gibt verschiedenste Dinge, wo man schon sieht, es gibt einen Willen der Zusammenarbeit und ich glaube, das muss man jetzt sehr stark akzelerieren und da auch verschiedenste Modelle einfach mal durchdiskutieren und vor allem dann auch umsetzen. Ich glaube, das ist vom Diskutieren passiert nichts. Also das habe ich auch schon gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Es wird zwar viel geredet und es ist, glaube ich, ein ziemlich breiter Konsens da, dass es so nicht weitergehen kann, aber jetzt geht es darum, das auch wirklich umzusetzen.
Es hat ja in der Vergangenheit auch Fusionen gegeben, die jetzt nicht so geklappt haben. In der Steiermark hat das ja so lala funktioniert, beziehungsweise hat es da ein Akzeptanzproblem gegeben. Wir setzen auf den freiwilligen Weg. Was haben die Gemeinden davon?
Ja, also die Steiermark hatte vor 10 Jahren aus 542 287 Gemeinden gemacht. Mhm. Ich war da hautnah dabei. Ich bin selbst ursprünglich aus der Steiermark und habe auch noch einen Zweitwohnsitz, also dort, wo ich ursprünglich herkomme, in einer Gemeinde, die auch zusammengelegt wurde. Ich glaube, das ist sehr durchwachsen zu sehen. Es gibt durchaus Effekte, die sehr positiv zu bewerten sind. Also es haben durch die Gemeindefusionen einige Gemeinden geschafft, diesen 10.000er-Sprung zu machen. Das heißt, dass sie über die 10.000 Einwohner gekommen sind, was finanziell natürlich ein Vorteil ist. Es hat zum Beispiel in meiner Nachbargemeinde in Knittelfeld, die wurde fusioniert mit der Gemeinde Apfelberg. Heute spricht kein Mensch mehr von Apfelberg eigentlich. Mhm. Das hat der sehr dicht besiedelten Stadt Knittelfeld die Möglichkeit gegeben, sich ordentlich zu entwickeln. Also das sind schon auch positive Effekte, die da entstanden sind. Ich habe mit vielen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern in der Steiermark gesprochen und der Tenor war eigentlich überall dort, wo die Bevölkerung mitgenommen wurde, wo transparent agiert wurde, wo auch die Bevölkerung befragt wurde, da hat es gut funktioniert, auch emotional gut funktioniert. Überall dort, wo man einen Top-Down-Prozess gemacht hat, da gibt es nach wie vor Animositäten, da hat die Funktionierung nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, es ist schon der Weg dahin das Entscheidende. Deswegen sind wir ja sehr dafür, dass man es a. freiwillig, b. in einem sehr partizipativen Prozess und auch wirklich von Anfang an sehr transparent darstellt, welche Möglichkeiten es für Gemeinden gäbe, wenn sie eben zusammenarbeiten oder sogar fusioniert werden würden.
Du hast gerade gesagt, Apfelberg, oder wie hat das geheißen? Ist natürlich so eine Frage. Was ist denn da mit der Eigenständigkeit der Gemeinden? Wie bleibt sozusagen die Identität der Gemeinden erhalten, wenn man fusioniert?
Es ist im Grunde genommen, gibt es auch da wieder verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe es zum Beispiel in der Gemeinde, die ich sehr gut kenne, erlebt, dass die Ortstafeln sind stehen geblieben. Mhm. Es gibt nach wie vor die Ortsteile, die Identität ist vorhanden. Es ist nur eine gemeinsame Verwaltung daraus entstanden. Mhm. Das ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten. Oder was ich vorher erzählt habe, in Oberösterreich, diese 5 Gemeinden, eine Verwaltung, die haben zwar ein gemeinsames Amtshaus, aber 5 Bürgermeister nach wie vor, die sich um ihre einzelnen Gemeinden kümmern. Kann man machen, muss man nicht. Also ich glaube, das ist etwas, wo man auch hineinhören muss in die Gemeinden und in die Bevölkerung, was für die tatsächlich dann wirklich sinnvoll ist und was auch effizient ist, das muss man auch ehrlich sagen. Aber ich bin kein Fan davon, dass jede kleine Gemeinde ihren eigenen Bauhof hat. Mhm. Jeder hat ihre Straßenkehrmaschine. Es ist alles, wird auch für Kleingemeinden separat angeschafft. Mhm. Und ich glaube, da gibt es schon viele Beispiele, wo auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von sich aus gesagt haben, geht's um uns zusammen mit der Gemeinde daneben an.
Ist ja viel günstiger.
Und kaufen gemeinsam das Straßenkehrgerät an. Dann wird halt am Dienstag in Gemeinde A gekehrt und am Mittwoch in Gemeinde B. Mhm. Und das ist im Grunde genommen, kann man da schon sehr, sehr viel auch an Effizienzen steigern. Was ist das Ziel? Im Grunde genommen müssen wir die Gemeinden beweglich machen, nämlich dafür, dass sie dann auch wieder Investitionen tätigen können und das liefern, was wir wollen, nämlich eine Plattform für ein modernes, gutes Leben.
Bitte reden wir über Geld. Etwas, woran es vielen Gemeinden fehlt. Du warst bei einem Bürgermeisterforum, wo viele gesagt haben, die laufenden Kosten können wir nicht mehr decken. Was läuft schief? Was brauchen diese Gemeinden heute?
Ich war beim Bürgermeisterinnenforum.
Entschuldige, verzeihung.
Ja, nein, das ist mir wichtig, weil ich es total spannend gefunden habe. Sind 11,5% der Gemeinden werden von Bürgermeisterinnen gemanagt. Und ich muss ehrlich sagen, das sind sehr, sehr gute Managerinnen. Was mich total fasziniert hat bei diesem Bürgermeisterinnen-Treffen, da ging es nicht um Parteipolitik, da ging es wirklich um die Gemeinden. Da ging es wirklich darum, dass die gesagt haben, wir wollen was bewegen, wir wollen unsere Gemeinden gut managen. Und es war ein sehr offener und guter Austausch. Du hast einfach nicht das Gefühl gehabt, es ist niemand zu dir gekommen oder keiner gesagt, ich bin eine ÖVP-Bürgermeisterin und ich bin eine SPÖ-Vizebürgermeisterin, ich komme von einer Bürgerliste oder sowas. Das ist erst ganz spät im Gespräch dann eigentlich entstanden, diese parteipolitische Zuordnung. Das habe ich einmal schon sehr interessant gefunden. Cool. Ja, der Tenor war auch dort. Die Gemeinden, was ich vorher schon gesagt habe, dass mehr als 50% sogenannte Abgangsgemeinden sind, das heißt, das Geld fehlt. Es sind einerseits eben strukturelle Probleme, andererseits muss man auch sehr ehrlich sein, natürlich auch Hausgemachte. Also das ist nicht so, dass die Gemeinden gar nicht in die Verantwortung zu nehmen sind. Also ich finde, eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister ist im Grunde genommen auch ein Manager oder eine Managerin. Die haben wirklich auch einiges an Mitarbeitern oder viele, viele Mitarbeiter, für die sie verantwortlich sind und natürlich viele Menschen, für die sie auch zuständig sind, also Bürgerinnen und Bürger. Und da muss man schon sehr vorausschauend auch die Projekte planen, die in den Gemeinden umgesetzt werden und eben über die Gemeindegrenzen hinweg. Die strukturellen Probleme, glaube ich, habe ich vorher eben schon angesprochen. Es gibt in Österreich diesen berühmten Finanzausgleich, ein unglaublich kompliziertes Konstrukt. Mir hat jetzt vor kurzem ein Experte gesagt, es gibt 5 oder 6 Personen in Österreich, die den Finanzausgleich wirklich bis ins Detail kennen und wissen, wie der wirklich funktioniert. Aber der Fakt ist, dass die Gemeinden eigentlich, und da ist Österreich auch so ein Phänomen, die haben keine Steuerautonomie. Da gibt es jetzt wieder eine neue Studie auf europäischer Ebene, dass gerade in Österreich eine so geringe Steuerautonomie ist wie in kaum einem anderen europäischen Land. Was heißt das? Es gibt ganz wenige Steuern, die die Gemeinden nur selbst einheben können. Dazu gehört eben die Kommunalsteuer und die Grundsteuer. Die meisten anderen Mittel kommen aus Bundesmitteln. Das heißt, das ist, und die werden über den Finanzausgleich an die Gemeinden ausgezahlt. Mit der kleinen Schönheitsfehler, sage ich dazu, dass auch die Bundesländer da sehr viel mitzusprechen haben. Mhm. Und ich glaube, da in dieser Struktur gibt es einiges, was ziemlich verbesserungswürdig ist.
Hast du sehr diplomatisch ausgeführt. Jetzt sind wir ja Teil der Bundesregierung und wir haben unsere Wirkungskreise erweitern können dadurch. Also wir haben Mitspracherecht jetzt. Mhm. Wie sieht denn für dich eine Reform aus, die jetzt nicht nur notdürftig hilft so im ersten Moment, sondern wirklich langfristig wirkt?
Also ich glaube, eine Reform, die langfristig wirkt, ist alles andere als wieder gewisse Gebietskörperschaften mit Geld zu bewerfen. Mhm. Also es gibt ein sogenanntes Kommunalinvestitionsgesetz, das ist vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden, wo man Gemeinden unterstützen wollte, sollte. Das ist jetzt umgewandelt worden in ein Kommunalinvestitionsprogramm. Im Grunde genommen soll damit ausgeglichen werden, das, was in den Gemeinden nicht mehr möglich ist. Ist für mich eine sehr kurzfristige und eine nicht zu verlängernde Maßnahme. Weil ich glaube, das ist nicht notwendig, wenn wir wirklich an den Strukturen arbeiten und eben schauen, dass wir die Aufgaben auf einer Ebene und nicht verteilen auf drei verschiedene. Wie ich es eben vorher erzählt habe, dass eben das nach wie vor allem in der Bildung auch der Fall ist, dass einfach alle Gebietskörperschaften da mitsprechen. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger vor allem nicht einzusehen. Denen ist das ehrlich gesagt wahrscheinlich auch ziemlich wurscht. Wer dafür verantwortlich ist, die wollen die beste Leistung haben und den besten Service. Und ich glaube, dahin müssen wir kommen. Und das muss genau das Ziel sein, dass wir in einer solchen Reformpartnerschaft immer vor Augen haben müssen. Die Effizienzsteigerung und was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger? Was auf jeden Fall nicht geht, dass wir die wieder zur Kasse bitten. Also dürfen wir jetzt nicht wieder noch einmal neue Steuern einführen, noch einmal Steuermittel irgendwo hinwerfen, damit wir einen kurzfristigen Effekt haben. Nein, es geht jetzt wirklich darum, langfristig zu arbeiten.
Mhm. Sollten sich jetzt Gemeinden gegen zum Beispiel eine Fusion, aber für eine Kooperation entscheiden? Du hast vorher schon so ein schönes Beispiel gesagt mit der Kehrmaschine. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, also da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn kleine Gemeinden sich zusammentun, sich das gemeinsam aufzuteilen?
Wir sind jetzt gerade im Sommer und ich glaube, es ist überall, diese Bäder-Diskussion ist ja aufgepoppt. Also Freibäder und vor allem Hallenbäder sind ja, glaube ich, gehören zu den schlimmsten Faktoren für ein Budgetdefizit in den Gemeinden. Ich glaube, genau da ist auch so ein Punkt, dass man sich auch wirklich überlegt, innerhalb eines Bezirks oder in einer Region, und ich mag das, wenn man über Regionen spricht und nicht nur über Kommunen, sagt, okay, du Gemeinde X machst das Freibad und da zahlen halt Y und Z noch mit und vielleicht auch A und B noch. Dafür machen wir die Eislaufhalle oder den Eislaufplatz. Mhm. Also dass man nicht wirklich schaut, dass jede Gemeinde jedes Angebot hat, sondern man das wirklich da auch konzentrieren kann, auf dass jeder quasi eine Kompetenz oder mehrere Kompetenzen hat und dass man sich da gut ergänzen kann. Mhm. Ich glaube, da ist schon ein Weg, dass man wesentlich mehr im Kooperieren kann. Und da spüren es auch die Bürgerinnen und Bürger relativ rasch, weil ich habe lieber ein gut funktionierendes und gut saniertes Freibad als drei schlechte oder die nicht mehr aufsperren können, weil sich die Gemeinden die Erhaltungskosten, die Sanierungskosten, den Betrieb einfach nicht mehr leisten können.
Mhm. Oder ich denke zum Beispiel auch an Sportplätze oder sowas.
Auch sowas, genau. Also alles, was so diese Daseinsvorsorge ist, wo man sagt, da ist es durchaus, Gemeinden sind ja teilweise schon wahnsinnig eng zusammengewachsen. Mhm. Also da spreche ich jetzt nicht nur von den Speckgürtelgemeinden, wo ja wirklich Ortstafel an Ortstafel ist, das gibt es durchaus auch in anderen Bereichen. Dann gibt es natürlich wieder diese große Flächengemeinden, das ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, da gibt es schon solche Konzepte. Also ich bin jetzt einmal gewesen, in Horn zum Beispiel war eine Forderung, ein Bezirkshallenbad zu machen. Mhm. Ist noch nicht umgesetzt, weiß nicht was. Aber das ist durchaus, weil auf der einen Seite haben wir natürlich, wir geben vor, dass die Kinder schwimmen lernen sollen. Mhm. Es gibt auch diese Bewegungseinheiten, alles sinnvoll und super, aber im Grunde genommen muss dann auch die Infrastruktur dafür vorhanden sein.
Hm. Erklärst du mir mal den Begriff Verwaltungsgemeinschaften und wie wirken die am besten?
Also ich kann das nur wahrscheinlich praktisch am besten erklären, dass man eine Verwaltungsgemeinschaft hat, eine Einheit für verschiedenste Gemeinden. Eben, ich habe das eben vorher schon erzählt, das ist diese Fünfergemeinde in Oberösterreich, das ist Pitzenberg, Pyreth, Rutzenhain, Oberndorf und Schlatt.
Was für Namen?
Fünf Gemeinden, eine Verwaltung, die haben ein gemeinsames Verwaltungs- und Amtsgebäude und teilen sich da eigentlich fast alle Aufgaben. Also was sie sich noch nicht ganz teilen, ist der Bauhof. Es gibt einen Bauhof für vier Gemeinden plus einen von einer anderen. Mhm. Das ist auch historisch gewachsen, weil die sind nicht auf einmal zu dieser Verwaltungsgemeinschaft zusammengewachsen, sondern ist auch ein langsamer Prozess gewesen. Zuerst 3, dann 4, dann 5. Aber das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Das heißt, die haben dann einen gemeinsamen Amtsleiter, die haben ein gemeinsames Meldeamt, die haben ein gemeinsames Schulamt. Also das ist alles unter einem Dach und bedient dann aber alle Bedürfnisse von allen 5 Gemeinden zum Beispiel. Oder es gibt auch so Dinge wie einen Standesamtsverband, ein Standesamt für verschiedenste Gemeinden zuständig ist. Also da gibt es schon verschiedenste Modelle, die auch schon umgesetzt werden. Es ist nur nicht sehr konsequent, muss man ehrlich sagen. Mhm. Es hat offensichtlich nicht für ganz Österreich Gültigkeit, es hat nicht für alle Gemeinden Gültigkeiten. Man kann sich auch teilweise wieder rausoptieren. Und ich glaube, das ist halt immer ein bisschen schwierig.
Mhm. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, wir sind ja für Beteiligung in jeglicher Hinsicht. In der Partei bei uns, wir freuen uns immer über Input von außen und sind auch froh drüber. Aber Bürgerbeteiligung geht ja auch schon viel kleiner im Ort durch Verbesserung von vermeintlichen Kleinigkeiten. Wie können wir diesen Gestaltungswillen, und wir sind jetzt als Österreicher ja bequem eher, ich meine, es gibt natürlich sehr engagierte Gemeinden, da möchte ich gar nicht drüber hinwegreden, aber wie können wir das ein bisschen mehr herauskitzeln, dass die Menschen wirklich wissen, hey, wenn ich da jetzt was sage, wenn ich da zu diesen Treffen gehe, dann hat das eine Wirkung.
Ja, also ich glaube, das ist eine Haltungsfrage. Wir sind halt in einer Vollkasko-Gesellschaft in Österreich, wo man immer darauf wartet, dass was passiert, dass man etwas tut. Ich suche diesen Mann schon seit Jahren, keine Ahnung, habe noch nicht gefunden. Aber ich glaube, dieses Prinzip der Eigenverantwortung muss man wesentlich mehr appellieren. Ich habe jetzt gerade vorher, bevor ich hierher gekommen bin, ein sehr gutes Gespräch gehabt, auch in der Stadt, wo ich im Stadträtin bin, in Baden, wo es auch darum gegangen ist, wie kann man auch im Immobilien mobilisieren, um eben den Ortskern wieder zu beleben, weil es ja teilweise auch Eigentümer gibt, die auch wenig Interesse daran haben, dass überhaupt ihre Immobilien weiter vermietet werden oder auch genutzt werden oder weiterentwickelt. Also ich glaube, mit dem Prinzip Eigenverantwortung können wir schon einen großen Schritt weiter. Meistens ist es in Gemeinden so, dass es ein gemeinsames Projekt oder Ziel gibt, an dem die Bürgerinnen und Bürger dann arbeiten. Oder etwas, was, ich sage immer, Wut und Mut sind sehr nahe beieinander. Wenn sie über etwas wütend sind oder sagen, da muss man was ändern, dann sind sie auch bereit, Eigeninitiative zu entwickeln und auch wirklich sich auf die Hinterfüße zu stellen und sagen, da machen wir jetzt was gemeinsam. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele schon. Es gibt aber auch ganz tolle Beispiele, wie du siehst, dass Gemeinden durch Ehrenamt auch zusammengehalten werden. Also das hat schon Charme, beziehungsweise hat auch Kraft. Und das ist, dass es schon diese Verantwortung gibt für die Gemeinden. Ich glaube, das darf man nicht aus einer urbanen Perspektive sehen. Ich glaube, da haben durchaus die Gemeinden in den Bundesländern ab so mittelgroßen Städten abwärts eine anderes Bewusstsein, eine andere Haltung, als es jetzt in einer Großstadt eigentlich vorhanden ist. Deswegen, also ich konzentriere mich auch, ich so ganz ehrlich, ich greife
auf die Kleinen.
Eher auf die Kleinen, also Bezirkshauptstädte und alles, was halt in dieser Größenordnung nur noch kleiner ist. Das ist, glaube ich, der Fokus, wo wir uns drauf eigentlich setzen sollten momentan, wo auch viel Potenzial ist und wo man auch merkt, dass da auch noch ein großer Wille auch von der Bevölkerung vorhanden ist, sich wirklich mit der Stadt und der Gemeinde auseinanderzusetzen. Ich war jetzt zum Beispiel in Vöcklabruck, wo ich gesehen habe, wirklich tolle Projekte mitten am Stadtplatz, wo man sich wirklich darüber Gedanken gemacht hat, was können wir als Verein, als Ehrenamtliche tun, um auch Immobilien wieder zu beleben, um diesen Ortskern auch wirklich dieses Leben wieder zurückzugeben oder ihm aufzuhalten vor dem, was ja vielen Ortskernen droht, nämlich dass sie aussterben. Und da ist wirklich aus der Zivilbevölkerung sehr, sehr viel gekommen. Ich habe auch gesehen und gelernt, das habe ich jetzt in Steyr zum Beispiel gesehen, dass mit partizipativen Prozessen das nur funktioniert. Mhm. Also wirklich einbeziehen, die Eigenverantwortung, die Eigentümer mitnehmen. Also das ist schon etwas...
Da können viele Gespräche geführt.
Es können
also
ganz
die
viele Gespräche geführt.
Muss an die Türen klopfen in Wahrheit, oder?
Ja, die Bürgermeisterin und ich bin der Meinung, alle, die Verantwortung in einer Gemeinde haben. Also gerade der Gemeinde, du hast ganz am Anfang gesagt, dass man auch eben parteiübergreifend zusammenarbeitet. Je kleiner die Gemeinde, umso weniger spürst du, dass es die Parteien gibt. Mhm. Zumindest vor der, also
vor der
wenn die Wahl nicht so, so, wenn die Wahl noch lange vor einem liegt. Aber ich glaube, das sind alle, die irgendwie in diese Verantwortung gewählt wurden, müssen die auch wirklich wahrnehmen und die Leute mitnehmen. Weil wir sind im Grunde, wir sind die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Das gilt für den Nationalrat genauso wie für den Gemeinderat. Und ich glaube, als solche müssen wir uns auch ganz, ganz intensiv sehen und die auch mitnehmen.
Aber du sagst kurz vor der Wahl, ja jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, oder?
Jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt. Was haben wir? Nächstes Jahr wird in Graz der Gemeinderat gewählt. Das ist eine große und wichtige Wahl. Ist immerhin die zweitgrößte Stadt, die 300.000er-Marke überschritten hat vor kurzem. St. Pölten haben wir. Krems ist auch eine der nächsten. Und dann 2027 ist natürlich dann Oberösterreich. Mhm. Oberösterreich ist das Phänomen, wo Gemeinderatswahlen am selben Tag stattfinden wie die Landtagswahlen. Also das ist auch effizient gelöst, muss man sagen. haben wir in Niederösterreich nicht, aber gut, das ist wieder so ein Phänomen.
Kann man sich wieder was abschauen.
9 Bundesländer, 9 verschiedene Gesetzmäßigkeiten und Prozesse, ja.
Es gibt ja schöne Beispiele, was die Menschen in Orten alternativ machen. Du hast jetzt schon vorher gesagt, Ortskernbelebung ist das Um und Auf. In Hochnerkirchen zum Beispiel haben Bürger ein Gasthaus übernommen als Genossenschaft. Oder in Lutzmannsburg hat man aus einem alten Wirtshaus eine Arztpraxis gemacht. Mhm. Extrem sinnvoll. Ist das die Zukunft? Pragmatisch, aber kreativ?
Pragmatisch, aber kreativ, das ist ein super Zugang, gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, ich glaube, das ist die Zukunft. Dafür braucht es aber auch ein Umdenken und Flexibilität. Das heißt aber auch, dass Gemeinden und vor allem Gemeindemanagements oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Amtsleiter mitspielen müssen und wenn es kreative Ideen gibt, auch die dementsprechenden Widmungen zum Beispiel erteilen. Das heißt, es muss schon und nicht den Menschen Prügeln in die Wege legen und damit sie wissen, welche Auflagen alle erfüllen müssen. Das heißt aber, wieder unser großes, nicht nur Schlagwort, sondern das wir erfüllen müssen, eben Entbürokratisierung, Deregulierung, auch in diesem Bereich essentiell. Ansonsten werden ja Bürgerinnen und Bürger abgeschreckt, dass sie solche Modelle dann tatsächlich machen. Also es gibt jetzt nicht nur in Hochnerkirchen, es gibt auch in Oberösterreich dieses Prinzip eines genossenschaftlichen Gasthauses oder Wirtshauses. Ich glaube, dass man auch ganz andere Dienstleistungen und Unterhaltungsmöglichkeiten, Erlebnisräume und Ähnliches in die Ortszentren hineinholen muss. Der Handel ist weltweit in einem riesengroßen Transformationsprozess. Das heißt, der stationäre Handel wird in dieser Form, wie wir ihn gekannt haben, nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir haben viele leerstehende Flächen, aber die sind das Potenzial für neue Ideen. Und wie du gesagt hast, Arztpraxen sind zum Beispiel so etwas. Gesundheit ist ein Riesenfaktor.
Ja.
Der wird mehr Fläche auch brauchen in Zukunft, als es in der Vergangenheit eben aufgrund der alternden Gesellschaft. Gesundheit, Entertainment. Ich glaube, man muss ein bisschen reinschauen auch, was sind die Bedürfnisse der Menschen? Was wollen sie erfüllt sehen, wenn sie in ein Ortszentrum gehen? Ich meine, die heilige Dreifaltigkeit der Kirche, Raiffeisenbank und Wirt, das ist hat sicherlich viele Jahre eine Berechtigung gehabt, aber ich glaube, das muss man schon weiterentwickeln und da gibt es noch mehr als diese drei.
Du, Gertrud, wenn du dir eine Wunschgemeinde der Zukunft malen könntest, wie schaut die aus? Wer lebt da? Wie leben die Menschen da? Hat die Politik dann irgendwas dazu beigetragen? Ich hoffe mal ja.
Also das ist unsere Aufgabe, glaube ich, als Politikerinnen und Politiker, dass wir etwas dazu beitragen, dass es den Menschen gut geht und dass sie eine Zukunft sehen, vor allem in den Orten und Gemeinden, in denen sie leben. Unsere Idee ist es eben, dass wir die Gemeinden als Plattformen für ein modernes Leben sehen, dass da wirklich das abgebildet ist, was die Realität ist. Das bedeutet natürlich auch, dass man Infrastruktur zur Verfügung stellen muss als Gemeinde. Das heißt, der Glasfaserausbau ist etwas, was natürlich vorangetrieben werden muss. Verkehrsanbindungen sind etwas, was ganz wichtig ist. Ich bin der Meinung, es gibt inzwischen auch schon Jobs, die man von überall her machen kann. Das heißt, auch wirklich diese Voraussetzungen zu schaffen, Remote Work oder digitale Nomaden in einer Ort oder eine Gemeinde zu beherbergen, gibt es spannende Beispiele, zum Beispiel in Umbrien in Italien, wo ganze Dörfer fast leer geworden sind und wo dann die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich wirklich um diese spezielle Zielgruppe der digitalen Nomaden bemüht haben und gesagt, wir stellen euch die Gebäude zur Verfügung, wir haben die beste Internetanbindung, kommt zu uns, bleibt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder gerne auch länger, einfach damit Leben in die Stadt kommt und damit auch ein Austausch passiert. Das heißt, ich stelle mir schon moderne Gemeinden so vor, dass die offen sind für Neues, auch offen sind für neue Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, dass auch Zuzug stattfinden kann. Also das für mich ist das Schlimmste eine sterbende Stadt oder ein sterbender Ort. Also wirklich zu sehen, das wieder verkommt. Einer weg und das ist zugesperrt. Und ich glaube, das macht auch was mit den Menschen, die dann dort zurückbleiben. Die glauben dann auch nicht mehr an die Orte. Und ich glaube, das ist das, was unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist, auch den Glauben an die oder die Zuversicht an eine Gemeinde bei der Bevölkerung und auch der potenziellen Bevölkerung zu befeuern und zu unterstützen. Also ich glaube, das ist unser Auftrag, ist Zuversicht. Und das ist, glaube ich, das, was auch gerade in Gemeinden, wo wir so unmittelbar mit den Menschen zusammenarbeiten, zusammenleben, ganz ein wichtiger Auftrag von uns ist. Ich glaube an die Zukunft der Gemeinden, aber sie muss halt wirklich anders gemacht werden. Also das wird nicht ohne diese Reformen, die wir jetzt besprochen haben, funktionieren, eben organisatorisch, auch von der Haltung, auch von der Partizipation. Ich glaube, da haben wir einen Weg vor uns. Andere Länder haben uns schon vorgezeigt, wie es funktionieren kann. Mhm. Man muss es nicht eins zu eins übernehmen, aber ich sage immer, ein gutes Beispiel zu übernehmen, Benchmarking zu betreiben, ist ein wahnsinnig interessanter Weg und auch mitunter ein einfacher, weil man muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden.
Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz.
Schon?
Ja. Danke für deinen Reformeifer, Gertrud. Schön, dass wir gesprochen haben. Gut zu wissen, dass jemand im Parlament sitzt, der sich für die Wichtigkeit der Kommunen einsetzt.
Ja, und was mir vor allem auch wichtig ist, nicht nur im Parlament zu sitzen, da sitzt man eh relativ lange oft. Mhm. Es ist ganz wichtig, draußen zu sein. Also ich sehe das jetzt immer wieder. Also ich bin diesen Auftrag jetzt nicht nur in meinem eigenen Wahlkreis, sondern wirklich in ganz Österreich unterwegs zu sein und auch wirklich hineinzuhören in die Gemeinden, sowohl bei den Gemeindemanagern, Managerinnen und Managern, also Bürgermeister und Bürger, als auch bei der Bevölkerung, zu erfahren, was erwartet ihr euch denn eigentlich? Was ist euer Wunsch? Was heißt es für euch, ein gutes Leben zu haben? Weil das ist das, was wir immer gesagt haben, Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir gut miteinander leben. Und ich glaube, die Gemeinde ist genau dieser Ort.
Punkt. Danke. Dankeschön.